Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr kennt das schon. Wir sprechen hier jeden Tag mit den wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, um mit ihnen ja über Finanzierungsrunden, Exits oder andere Begebenheiten zu sprechen, ihre Expertise einzuholen und so ein bisschen um Einordnung zu bitten. Und so auch heute. Bei uns zu Gast ist David Fischer. Er ist Principal bei HV Capital in Vertretung von Jan Mitschaika. Und wir haben einen Blick gewagt auf zwei neue Fonds und haben da versucht, so ein bisschen einen Trend rauszuarbeiten. Ist, würde ich sagen, ein relativ lockerer Plausch geworden, aber hat mir großen Spaß gemacht. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt jetzt David Fischer, Principal von HV Capital.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Cool, ja, ich bin verbunden mit David Fischer von HV Capital. Hallo David.
Hallo Jan, freut mich mal wieder hier sein zu dürfen.
Ja, ihr seid ja fast schon ein Tandem, der Jan, Mitschaika und du, ne? Ihr wechselt euch mittlerweile ganz gut ab, finde ich. Ein tolles Zusammenspiel bei euch.
Ja, das passt auch, das machen wir so auch oft genug.
Cool, ja, erzähl doch mal vielleicht aus deiner Sicht, Jan pitcht ja hier quasi HV Capital schon immer, aber vielleicht mal mit deinen Worten nochmal.
Ja, sehr gerne. Wer sind wir? Wir sind ein 530-Millionen-Fonds, der seit 22 Jahren aktiv ist, damit einer der ältesten Fonds Europas, investieren Early in Growth. Jan und ich sind Teil des Early-Teams, also probieren wir immer der erste institutionelle Investor auf dem Cap-Table zu sein. Klappt nicht immer, aber wenn es klappt, freuen wir uns. Aber auch sonst sind wir gerne bei allen guten Firmen dabei und investieren reihum von B2C-Unternehmen über B2B, SaaS, Marktplätze, etc. Also ein sehr, sehr breites Portfolio.
Mhm. Müsste man eigentlich auch nochmal eine Runde oder hier eine Podcast-Runde zu machen, wie sagen wir so, ältere Fonds das eigentlich schaffen, irgendwie trotzdem noch aktiv zu sein. Ne? Gibt es ja auch Early Bird und dann gibt es Target Partners und so. Es gibt so ein paar, die tatsächlich sich bis heute irgendwie gehalten haben. Ist schon spannend, ne?
Ja, ehrlicherweise ist das auch was, wo ich extrem dankbar bin, hier den Founding-Partnern gegenüber, die uns jungen Leuten einfach ermöglichen, die Legacy weiterzuführen, Investments selber verantworten zu dürfen. Und ich glaube, so klappt's. So hat man zumindest mich so überzeugt bekommen, bei HV anzufangen.
Ja, und das letzte Mal habe ich mit Jan hier drüber gesprochen, Ramin Niroman mit Embedded Capital. Der hat jetzt gerade, ich weiß gar nicht, ob man sagen darf, verkauft oder ist gemerged, ne? Auf jeden Fall, also nicht jeder junge Fonds wird auch alt, das will ich damit sagen, ne?
Nee, genau. Das stimmt und deswegen ist es umso ja, dankbarer, beeindruckender, was das hier über 22 Jahre aufgebaut wurde und ich bin immer da schon jeden Tag dankbar, Teil des Teams sein zu dürfen.
Und wir bleiben eigentlich jetzt im VC-Space heute, ne? Denn du hast zwei neue Fonds mitgebracht. Man merkt, ich glaube, der eine Artikel war sogar überschrieben mit es quasi die Hoffnung überwiegt momentan, obwohl ja die Stimmung am Markt insgesamt momentan gar nicht so gut ist, aber es kommt sehr viel Geld rein gerade, ne?
Genau, die Stimmung im Markt ist auch, wie du sagst, so ein bisschen bedrückt. Passt nicht so ganz zur vorweihnachtlichen Stimmung eigentlich. Aber deswegen fand ich es umso schöner, dann die News zu lesen, dass jetzt zwei neue Fonds, beziehungsweise der eine sich umbenannt hat, aber einen neuen Fonds aufgelegt hat und der andere Fonds auch einen sehr großen Growth Fund geraced hat, hier in das Ökosystem reinfließen und in unser reifendes deutsches Ökosystem. Und da freue ich mich sehr darüber.
Ja, der erste Fonds, über den wir jetzt sprechen, ist ja, glaube ich, vom Berliner Office von HV Capital sogar nur einen Steinwurf entfernt, ne?
Genau, ist um die Ecke, ein Stück weiter die Torstraße runter.
Ja, genau, die Torstraße. Nee, dann lass uns mal reden. Also ich glaube, bekannt sind sie unter Power Ventures, ne?
Ja,
bis heute.
Genau.
Ab heute nicht mehr.
Ab heute nicht mehr. Ab heute dann Square One, was ich da direkt einen Shoutout, einen sehr, sehr coolen Namen finde.
Mhm, finde ich auch, ja. Auch ein cooles Design, ein cooles Logo und so weiter. Aber du hast es schon gesagt, es ist damit also nicht nur ein Rebranding, sondern auch ein neuer Fonds. Aber vielleicht mal ganz kurz, das ist ja nochmal spannend, wir hatten intern die Diskussion, wann macht man als Fonds eigentlich ein Rebranding? Weil das gab es schon ein paar Mal, zum Beispiel Headline fällt mir da ein, die sich mal umbenannt haben. Also es scheint irgendwie so einen Moment zu geben, wo man als VC denkt, es wäre jetzt an der Zeit, einen neuen Namen oder einen neuen Auftritt zu haben.
Super spannend. Ich meine, wenn man sich unseren Namen umschaut, hatten wir auch ein Rebranding hinter uns.
Stimmt, ja, stimmt.
Ein kleineres, ja. Ein deutlich kleineres.
Ja, ihr seid bei dem Namen geblieben, aber habt ihn halt eben quasi, also sagen wir quasi mit dem vorhandenen einfach nur modifiziert, würde ich sagen, ne?
Genau, und eigentlich darf ich es auch nicht. Ich sitze hier noch in unserer alten HV Ventures Jacke und aber mit meinen HV Capital Socken. Also ich mix die Brands auch noch gerne, aber nein, es ist eine super spannende Frage und ich glaube, dass da gibt es viele, viele verschiedene Antworten drauf. Viele Wege führen immer nach Rom. Es gibt ein paar, die haben sich umbenannt. Ich glaube, wie du auch gerade die bekanntesten Beispiele schon gesagt hast. Und ich muss sagen, bei Power Ventures fand ich vorher auch schon eigentlich einen ganz, ganz guten Namen. Aber ich muss sagen, Square One, da habe ich mich fast ehrlicherweise geärgert, dass wir uns nicht so genannt haben. Weil cool. Finde ich, wie gesagt, einen sehr, sehr, sehr passenden Namen für einen VC-Fonds, so zurückgehen zum Anfang. Es gibt so ein amerikanisches Brettspiel, was die wenigsten wissen, da hat auch gar nicht Square One drauf angespielt, aber ich habe es immer in den USA gespielt, Snake and Ladder. Und da musst du praktisch zurück zum Start, wenn du aufs falsche Feld kommst. Und ich fand es irgendwie so symbolisch passend zum Namen, zum VC, der die Companies und Founder unterstützt, hoffen dann von Anfang an. Und bei uns auch, ehrlicherweise, die erfolgreichsten Founder, da haben wir teilweise, das ist dann erst beim zweiten Mal hat es geklappt und wir haben sie beim zweiten Mal auch nochmal finanziert und finde es irgendwie symbolisch so schön.
Das ist nochmal, also erstmal natürlich eine tolle Verneigung von dir, wenn du sagst, ein tolles Kompliment, wenn du sagst, das ist ein Name, den du für euch cool gefunden hättest. Aber ich finde auch das Thema Alumni-Netzwerke oder generell dieses in Kontakt bleiben von VCs mit den Foundern, finde ich irgendwie auch spannend. Ne? Das ist ja, ich glaube, davon leben eigentlich VCs auch, dass sie relativ eng dranbleiben, zumindest an den guten Teams, ne? Auch wenn die verkauft haben oder weitergezogen sind.
Ja, ich glaube in alle Richtungen. Also wir leben einmal davon, ich glaube, Gründer, die bei uns ihre Firmen verkauft haben, dass sie in den Fonds wieder investieren, dass wir sie als Referenzen nutzen können, aber auch Firmen, die vielleicht nicht so erfolgreich waren, aber sehr, sehr gute Teams hatten. Es gibt ja 1000 Wege, warum eine Company scheitern kann. Und ich meine, wir sind ein Wagniskapitalgeber und ich glaube, die guten Teams dann nochmal zu backen, ist, was meiner Meinung nach auch einen guten Fund auszeichnet.
Darf man auch nicht nachtragend sein, ne?
Nee, ja. Das sowieso nicht. So wie unsere LPs uns gegenüber nicht nachtragen können, dürfen wir
hoffentlich, auch nicht. Ja. Genau. Aber dann sag noch mal ein paar Sätze vielleicht zu Power Ventures, jetzt Square One, zu dem Fonds. Die Ausrichtung vom Fonds, ist die für dich sehr klar und stringent?
Ja, ist sehr klar. Ich glaube, das Volumen sind 100 Millionen. Das ist, glaube ich, eine gute Größe für einen Early-Stage-Fund, der so ein bisschen, so wie ich eingangs gesagt hatte, der erste Institutionelle zu sein auf dem Cap-Table. Sind ja auch ein kleineres Team. Und Enterprise Software Fokus, SaaS Fokus, glaube ich, ist sehr straightforward. Ich weiß auf jeden Fall, womit ich sie verbinde und auf welchen Deals ich sie dann hoffentlich in Zukunft das ein oder andere Mal als Competition habe.
Und Christian Buchenau, also einer der Founding-Partner, glaube ich, von Square One, hat sich auch im Handelsblatt zitieren lassen mit, dass gerade in den Zeiten wie diesen die besten Firmen gebaut werden. Ich meine, das ist ja, das kennen wir jetzt aus den USA schon, dass in Krisen da große Unternehmen entstanden sind. Wir wollen jetzt nicht von der Krise reden, ne? Aber glaubst du auch dran, dass jetzt hier eine ganze Reihe an jungen Teams kommen? Seht ihr das vielleicht auch schon, dass hier, wir hatten ja diese ganzen Layoffs zum Beispiel, das wäre ja so ein Grund vielleicht, warum jetzt Leute sagen, ich probiere es mal selbst, ich habe verstanden, wie der Markt funktioniert, wie die Prinzipien einer schnell wachsenden Company funktionieren und jetzt werden die Early-Stage-VCs überrannt mit tollen Teams und Ideen?
Also ich glaube, man sieht im ersten Schritt, dass viele Investoren in Zukunft an das Segment glauben und vielleicht auch noch mal ein bisschen früher investieren. Das ist, glaube ich, die eine VC-Seite, die man sieht. Ich muss ganz ehrlich sein, ich sehe noch nicht mehr Teams als vor einem Jahr. Ich finde, das ist gerade, an dem Zeitpunkt sind wir noch nicht. Ich glaube aber, dass genau das, was du gerade gesagt hast, eintreten wird, dass man sich mehr Teams trauen werden, vielleicht auch nicht mehr auf ihren großen ESOP-Paketen bei irgendwie den DAX-Startups in Anführungszeichen sitzen und sagen, das macht jetzt keinen Sinn, was zu gründen, sondern dass auch gerade vielleicht die dann rausgehen und Unternehmen starten und einfach das Risiko dann sich dann auch mehr trauen zu nehmen. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ich glaube aber auch, dass man das sehen wird in den nächsten 2 Jahren. Aber nichtsdestotrotz, ob das jetzt kommt oder nicht, ich glaube auch, also so eine Krise hat wahnsinnig große Opportunitäten, weil es ja nicht nur Startups, die damit zu kämpfen haben, sondern auch die Incumbents. Und die haben dann vielleicht auch noch mal weniger Fokus auf aufstrebende Unternehmen und dass man den Ganzen dann auch irgendwo den Markt ein bisschen streitig machen kann. Und ja, alle berufen sich immer so auf die Dotcom-Bubble die letzten Krisen, dass da große Firmen entstanden sind. Und ich glaube auch hier, ich bin davon felsenfest überzeugt, dass die jetzigen Vintages, die jetzt kommen, alle sehr, sehr gut da sein, irgendwann vielleicht hoffentlich sehr, sehr gut dastehen werden. Und die letzten sich dann eher haben, die sich ein bisschen schwerer tun werden, weil dann doch viele Firmen aus den Vintages einfach schwer haben werden.
Und jetzt vielleicht nochmal weitergesponnen. Also wir wissen jetzt schon hier von, weil uns ja immer wieder mal Unternehmen oder auch VCs unter Embargo bestimmte Nachrichten mitteilen. Heute Nachmittag kommt dazu auch eine spannende News, die auch nochmal quasi dieses ganze Thema befeuert. Also es wird mehr Geld in den Markt gespielt und ich glaube nächste Woche haben wir die nächste News dazu. Was passiert denn jetzt, wenn jetzt diese Teams, also ist ja ein klarer Gründungsaufruf, auch dass einfach auch Personen probieren sollen. Ich glaube, es gibt nichts Tolles als zu gründen. Man kann dabei eigentlich nicht wirklich viel verlieren. Aber was passiert denn, wenn das nicht der Fall ist, wenn jetzt nicht genügend Teams entstehen, dann ist ja eigentlich zu viel Geld da. Was passiert denn dann eigentlich?
Dann wird der Wettbewerb noch größer an den Unternehmen, die gegründet werden.
Ich glaub, aber es ist keine Bubble, meinst du dann, dass die dann irgendwann quasi perspektivisch auch platzen müsste, weil einfach vielleicht dann doch wieder auch alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, gefundet wird?
Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, wir sind im nächsten Vintage eher in einem, wo der Mut belohnt wird zu gründen. Daran glaube ich total. Ich glaube aber nicht, dass so viel Geld im Markt ist, dass eine Bubble entsteht. Also ich glaube immer noch, dass nur in Anführungszeichen gute Unternehmen, durchdachte Unternehmen Funding kriegen werden. Dafür ist dann die Skepsis jetzt gerade dann doch zu groß. Aber ich glaube, dieser Mut, was zu gründen, wird dann einfach belohnt. Also da anekdotisch zu mir, ich bin immer der VC, der sagt, hey, das, was ihr macht, habe ich mich nie getraut. Deswegen will ich probieren, der bestmögliche Partner zu sein. Das gilt, glaube ich, die nächsten Jahre noch mehr, dass dieser Mut einfach belohnt wird zu gründen.
Und so von den Themen her, hast du da du siehst jetzt noch nicht mehr Teams als vorher, aber hast du eine Vorahnung, welche Themen jetzt so als nächstes en vogue sein könnten, gerade unter Gründern?
Ich finde, man sieht schon natürlich, dieser Fokus auf B2B wird noch stärker werden, ist meine Vermutung, weil man gerade bei den ganzen Consumer-Themen sieht, die sind dann nochmal mehr gebeutelt, ehrlicherweise auch die public sind. Deswegen glaube ich, der Fokus, der Shift wird weiter stattfinden, dass darauf noch mehr der Fokus liegt. Und ich finde schon, man sieht in die Richtung B2B-Marktplätze sehr, sehr viel. Man sieht sehr viel B2B-SaaS-Firmen, Infrastrukturthemen, die, glaube ich, jetzt über die nächsten Jahre spannende Themen sein werden, wo wir schon deutlich mehr sehen in letzter Zeit.
Ich hatte gerade mit Daniel Höpfner hier ein spannendes Gespräch dazu. Wir hatten beide irgendwie Chat-GPT ausprobiert. Und das war jetzt für mich eigentlich so ein Indikator dafür, dass eigentlich dieses Kommunizieren mit einer Maschine noch selbstverständlicher wird. Und dann, das wäre eigentlich so fast so eine Brücke zu Voice wieder. Obwohl ja Amazon gerade gesagt hat, sie fahren Voice zurück. Also Voice war ja so vor 5, 6 Jahren mal so das Ding für jeden VC. Musste man, glaube ich, immer was im Portfolio haben, ähnlich wie Quick Commerce oder so. Siehst du sowas nochmal kommen oder würdest du sagen, Finger weg?
Boah, da stellt sich mir jetzt eine Frage, sehr, sehr schwierig, ehrlicherweise. Also ich bin auch nicht der Guy bei uns, der sich solche Themen anschaut. Deswegen werde jetzt von meiner Seite persönlich ein bisschen Finger weg, obwohl mir da wahrscheinlich andere auf die Finger hauen werden. Aber also ich glaube, ChatGPT hast du ja auch gerade angesprochen, das ist gerade, glaube ich, der absolute Hype. Ich glaube, das hätte jeder gerne gerade im Portfolio. Hättest du mir das vor einem halben Jahr vorher gesagt, hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, nee, da glaube ich nicht dran. Deswegen da auch volle Transparenz. Liegt da auch nicht immer richtig. Also jeder sollte das gründen, woran er glaubt und nicht zu sehr auf irgendwie die VC-Freunde oder sonst wen hören. Aber ich glaube, zusammengefasst, ich bin eher auf den greifbaren Themen, also wirklich für mich Marktplätze, Infrastruktur, SaaS, bin ich selber deutlich bullischer als Voice oder die ganzen AI-Themen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, auch da werden große Teams, gute Teams, große Möglichkeiten entstehen und viele Investoren werden danach sich sehen.
Ich finde es aber auch cool, was du gerade gesagt hast. Also jeder sollte das gründen, was ihm persönlich oder ihr persönlich liegt, ne? Und nicht auf das VC-Geld schielen. Und dann wiederum finde ich auch VCs, habe ich manchmal hier im Podcast, die dann sagen, wir freuen uns auch einfach auf Gespräche mit Gründern, die uns dann erklären, was wir noch gar nicht wissen. Ne? Also man kann ja als VC wahrscheinlich auch nicht irgendwie jeden Bereich total durchdrungen haben.
Nee, total. Ich glaube, das wäre eine völlig falsche Annahme, wenn man glaubt, man weiß alles. Ich glaube, das ist so das Tolle an diesem Job, dass man ehrlicherweise nichts weiß im Vergleich zu dem Gründer, der einem gegenüber sitzt. Und dann ist ja das Harte, dem Gründer zu sagen, warum man dann nicht investiert, wenn man nicht investiert. Aber ich glaube, umso belohnender, wenn man dann in ein Team investiert und davon einfach mitlernen kann, was das Team bis zu dem Zeitpunkt schon weiß und dann hoffentlich gute VCs, die Teams dann gut unterstützen können, mit dem, was sie selber gut können.
Mhm. Ich habe ja vorher gesagt, wir haben eigentlich zwei Themen, ne? Weil die passen halt so gut zusammen, auch wenn das zweite jetzt hier kein deutscher VC ist, ne? Aber ich glaube, es geht schon insgesamt ums europäische Ökosystem, ne?
Genau, und jetzt kommen wir eher zum Wettbewerber von unserem Growth-Team. Cool. Also da geht die Brücke weiter. Mit OnePeak gibt es einen neuen Raised Fonds von ihnen, 1-Milliarden-Fonds, der sich auf Europa und Israel fokussieren wird. Das ist, glaube ich, der dritte OnePeak Fund, die sich fokussieren auf B2B-Startups genau, auch da absolut Chapeau. Sehr, sehr cooles Zeichen für alle, die gegründet haben oder in Zukunft gründen, dass auch Growth Funds sich weiterhin auf Europa fokussieren.
Mhm. Israel, ist das ein Markt, mit dem ihr euch beschäftigt?
Ja, eins unserer erfolgreichsten Startups aus unserem 7er Fund sitzt in Israel, Verbit AI. Da haben wir das damals finanziert. Aber ehrlicherweise, unser Core-Fokus ist ganz klar Dach. Da wollen wir alles sehen, hoffentlich die besten Teams auch unterstützen mit unserem Kapital. Aber wir schauen uns auch Israel an.
Und OnePeak, das wäre wahrscheinlich ein Thema, das kriegt man dann, also die selbst anzusprechen, ist wahrscheinlich sogar relativ schwierig, ne? Oder das ist wahrscheinlich ähnlich wie das Alumni-Netzwerk, was wir vorhin angesprochen haben, dann auch über einen guten VC, der hier zulande sein Netzwerk dann eben international aufbaut, ne?
Genau, also ich glaube, alle, die ja eine Series B aufwärts suchen, sollten in ihren Cap Table schauen, ob da irgendjemand die Intro zu OnePeak machen kann. Ich glaube, so warme Intros ist dann doch immer für VCs besser. Merke ich auch an, ehrlicherweise an mir selbst. So eine kalte E-Mail reingeflattert oder auf LinkedIn, die geht ehrlicherweise dann doch gerne mal eher unter, als wenn mir einer meiner netten Co-Investoren eine Intro macht zu einem seiner Portfoliofirmen.
Cool. Jetzt habe ich eigentlich gedacht, parallel, ich gucke hier nochmal auf OpenAI, ob ich quasi, während wir hier sprechen, noch die Frage, what super smart question should I ask a venture capital expert in an interview, ob ich noch einen coolen Hinweis bekomme für dich. Aber leider hat sich das System aufgehängt. Das heißt, ich habe zumindest gerade den seltenen Moment, dass ChatGPT-3 nicht erreichbar ist. Ja? Also hast du Glück gehabt.
Habe ich nochmal Glück gehabt. Ja. Aber du hast mir ja schon eine gemeine Frage gestellt. Von daher hätte ich nicht noch eine gebraucht von ChatGPT.
Cool. Nee, ich dachte, das wäre nur noch eine schöne Brücke gewesen.
Das stimmt.
Cool. Du, dann, ich weiß gar nicht, haben wir was Wichtiges vergessen? Vielleicht nochmal der Call to Action für euch. Wer darf sich melden bei dir?
Alle. Also jeder, der was gründet, der glaubt, dass Wagniskapital Sinn macht, darf sich gerne bei uns melden. Wir sind open for business, suchen spannende Teams, sowohl Early als auch Growth. Und ich bin schon fleißig auf der Suche nach meiner nächsten Portfoliofirma, insbesondere wenn ich jetzt höre, dass auch der Wettbewerb auf VC-Seite zunimmt, was mich grundsätzlich sehr, sehr freut. Weil einfach damit das Gründen noch mehr belohnt wird, wie eben auch gesagt. Und das ist, wofür wir da sind, wofür wir stehen. Und ich freue mich immer, wenn das Ökosystem weiter reift, insbesondere durch mehr Kapital. Immer.
Super. Dann ist mein Call to Action nochmal mit Hinweis auf den Wettbewerb nachher um 13 Uhr nochmal reinhören. Da gibt es dann, wie gesagt, noch eine Sendung zu mehr Wettbewerb in der VC-Welt. Hat mir großen Spaß gemacht, David. War toll, dass du wieder da warst. Macht mir immer großen Spaß mit Jan, aber heute wieder auch toll, dass du da warst.
Ja, Jan ist ein Netter, aber ich glaube, mit uns ist es nochmal besser. Nein.
Okay, ich lasse es mal unkommentiert stehen. Jan, schönen Gruß an dieser Stelle.
Ne? Schöne Grüße. Ja.
Bis dann. Ne? Schönen Tag dir noch. Ne? Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
So, das war David Fischer von H3 Capital. Damit sind wir durch für den Moment. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, revanchiert euch gerne bei uns, indem ihr uns weiterempfehlt. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Nachher, ihr habt es ja gerade gehört, geht es weiter zum Thema Venture Capital mit einer Nachricht, die wir leider jetzt noch nicht verkünden dürfen. Nachher aber dafür druckfrisch oder brandheiß, wie immer ihr möchtet. Also es lohnt sich auf jeden Fall, nachher reinzuschalten. Um 13 Uhr geht es hier weiter. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.